Willkommen zu Fischer Highlights, dem Podcast der Unternehmensgruppe Fischer.
Zu einer neuen Ausgabe von Fischer Highlights begrüße ich Sie sehr herzlich. Heute spreche ich mit einem, dem der Architektenberuf gewissermaßen in die Wege gelegt wurde, Matthias Kohlbecker. Sein Architekturbüro, die heutige Kohlbecker Gesamtplan GmbH, wurde 1930 von seinem Großvater gegründet. Damals startete Karl Kohlbecker noch während seiner Ausbildung mit der Planung eines Hertig-Kaufhauses. Viele großartige Gebäude, auch im Industriebereich, folgten. Heute sind Matthias Kohlbecker und sein Team an der Planung von visionären Großprojekten weltweit beteiligt, worüber wir jetzt mit ihm sprechen. Denn die Planung von Großprojekten ist auch ein wichtiges Thema für unsere Unternehmensgruppe Fischer. Mein Name ist Wolfgang Pott. Herzlich willkommen bei Fischer Highlights, Herr Kohlbecker.
Herzlichen Dank, dass ich dabei sein darf, Herr Pott, und ich freue mich auf den gemeinsamen Podcast.
Wunderbar, dann starten wir. Ihr erstes Planungsprojekt war ja der Potsdamer Platz in Berlin. Nicht gerade ein kleines Objekt. Welche Herausforderungen gab es da?
Ja, das ist einfach, wenn man an der FH in Biberach studiert hat, eine Diplomarbeit mit 2000 Quadratmeter BGF erstellen durfte und dann in einen Wettbewerb und in die Realisierung eines 400.000 Quadratmeter oder BGF Quadratmeter Projektes kommt mit den großen Architekten wie Renzo Piano, Richard Rogers, Wolfram Wöhr, Isosaki, dann ist man leicht überfordert, würde ich sagen. Und ich kam über den Wettbewerb mit meinem Vater und Renzo Piano dazu und durfte dann die zweieinhalbtausend Stellplätze im Untergeschoss beplanen mit den ganzen Architekten oben, die nichts anderes machten, als ihre Lastabtragung in die Verkehrswege zu legen. Und die Herausforderung der Überforderung eines jungen Architekten können Sie sich sicher gut vorstellen.
Das kann ich mir absolut gut vorstellen. Hat da sozusagen die Unterstützung Ihres Vaters noch geholfen?
Also da muss ich einen herzlichen Dank, glaube ich. Ich war damals 26 Jahre alt, in meinen Sturm- und Drangzeiten an meinen Vater aussprechen, der mich sehr intensiv und eng unter die Fittiche genommen hat, um überhaupt in einem solchen Projekt zu bestehen. Das fängt an am Protokoll schreiben, die freie Rede, all das, was man heute im Studium nicht mitbekommt, was da massiv auf einen an- oder aufgeprasselt ist. Und das waren natürlich prägende Jahre. Das Projekt allein ging fast 10 Jahre und das war mein Start ins Berufsleben. Also wenn man kaltes Wasser untertauchen und mit Schnappatmung wieder auftauchen sagt, dann waren das zumindest die ersten 2, 3, 4 Jahre, die ich dann nur mit einem guten Rat eines Freundes, glaube ich, überlebt habe. Morgens fröhlich aufwachen und sich nie rechtfertigen. Das war dann die Leitlinie.
Ist das immer noch Ihr Lebensmotto?
Ja. Also eins, aber tatsächlich dieses bei allen Themen in unserem Beruf mit Auf und Abs ist das, was ich mitbekommen habe und was ich auch lebe.
Jetzt folgten ja danach viele, viele große weitere Projekte und Ihr Unternehmen war ja an der Planung vieler Fertigungsstätten auch beteiligt. Oft fällt in dem Zusammenhang bei Ihnen der Begriff menschenfreundliche Fabrik. Was hat es damit auf sich?
Ja, die menschliche Fabrik oder die menschenfreundliche Fabrik ist ja eine Definition des Zusammenspiels über die Industrialisierung von Menschen und Produktionsanlagen. Und schon mein Großvater hat sich das Thema des Zusammenspiels als Steckenpferd oder als Leitlinie gegeben, was da heißt, wie man diesen Arbeitsplatz, heute haben wir ja die Wohlfühlwelten in den Büroarbeitsplätzen, aber die ergonomischen Arbeitsplätzen, die effiziente Zusammenspiel zwischen Maschine und Mensch, die Wertschätzung, die dort auch dem Mitarbeiter an der Maschine gegeben wird, die Flexibilität, die kurzen Wege, hat was mit Gesundheitsförderung natürlich auch zu tun, wenn man an ganz früher denkt, Lärmbelästigung, Geruchsbelästigung, Tageslicht war ganz früher da, wo es noch kein richtiges Kunstlicht gab, kam dann wieder in fast eine Blackbox rein. Das Grün in die Fabrik reinzubringen, vielleicht auch in die Hallen reinzubringen, die Kommunikation untereinander, die Pausenräume so zu gestalten, dass trotz aller Belastung in einer Halle der Mensch seine Wertschätzung und seine Position bekommt. Und dieses Bild meines Großvaters hat mein Vater schon übernommen. Und wir haben es in meiner Zeit über 10 Großautomobilfabriken, also da reden wir von 400.000 Quadratmeter plus weltweit geplant, nicht nur versucht, sondern haben es auch umgesetzt.
Das hört sich eigentlich nach einem optimalen Zustand an, so wie Sie gerade die menschenfreundliche Fabrik beschrieben haben, für diejenigen, die dort arbeiten. Es gibt aber wahrscheinlich auch immer noch zahlreiche menschenunfreundliche Fabriken, oder?
Es ist ein Kompromiss. Also tatsächlich ist das Ziel einer Fabrik ja, zu einem bestimmten Zeitpunkt eine bestimmte Menge an Produkten zu einem bestimmten Wert, der sich auf dem Markt in der Welt verkaufen lässt, zu produzieren. Und tatsächlich sind international gesehen die Arbeitsbedingungen, auch die Regeln, die national gelten, sehr, sehr unterschiedlich in der Anwendung. Und man kann auch sagen, dass es in den 20, also ich habe, glaube ich, die erste Fabrik 2003 in China mitgeplant, dass diese Landesunterschiede nicht nur in der Wertschätzung des Menschen angeglichen haben und dass auch unsere OEMs heute darauf achten, dass ihre Standards und ihre Richtlinien im Ausland eingehalten werden. Das war ein Weg, wenn man sich das anschaut, in den letzten 20, 30 Jahren, der gegangen wurde. Aber das, was man heute sieht, was in die Bürowelten investiert wird, ist noch längst nicht an der Produktion angekommen.
Also da gibt es noch einiges zu tun. Ja. Sie hatten ja auch gerade eben angesprochen, die Industrialisierung, auch ein Zeitraum, der lange, lange vom Start an bis heute andauerte und andauert. Nun kommt auch noch die Digitalisierung dazu und es kommt auch noch die künstliche Intelligenz dazu. Alles Bereiche, die auch Ihren Arbeitsplatz und Ihr tägliches Tun beeinflussen. Inwiefern hat das Ihre Arbeit in den letzten Jahren verändert?
Ganz sicher ist Corona der gröbste Einschnitt gewesen. Wenn hier im Haus gesagt wurde, nee, wir können keine Projekte über Videokonferenzen abwickeln, wir müssen auch die Kunden, alle vor Ort, hat Corona nicht nur bei uns, ich denke weltweit, die Abwicklung von Projekten von Face-to-Face in eine Distanzierung über ob es Teams und wie all die Plattformen heißen, mit sich gebracht. Also eine wahnsinnige Beschleunigung. Wir hatten Teams vor Corona, aber die intensive Nutzung, die in unserem Zeitplan so auf die nächsten 2 Jahre in der Digitalisierung vorgesehen war, kam mit einem Schlag. Und an einem Beispiel, wir hatten im Dezember 21 war das, meine ich, von Audi den Auftrag bekommen, ein komplettes Werk in China, in Changchun. Changchun liegt da ganz im Norden oben, wo die Eispaläste im Winter kreiert werden und dann wieder zusammenschmelzen, zu machen. Und wir haben es tatsächlich geschafft, ohne einmal ein Face-to-Face-Meeting zu machen mit einem der Kunden oder mit unserem Team und Subunternehmern, über 3 Monate das Projekt aufzusetzen. Da waren um die 200 Beteiligte und da die alle im Homeoffice waren, an 200 Standorten, wenn wir sich so vorstellen wollen. Wir sind nicht einmal ins Auto gestiegen, nicht in den Flieger gestiegen, nach China geflogen, das Projekt aufzusetzen, dass die ersten Erdarbeiten schon im Frühjahr, als wieder alles auftaute, 22 vonstatten gingen und das Werk heute schon eröffnet ist. Das war ein Beispiel, unabhängig, was wir im BIM machen und das gehört natürlich dazu, dass wir dann digital durchs Modell fliegen und die Kollisionen anschauen, uns die Räume anschauen. Das war ein Thema, wo eine wahnsinnige Beschleunigung in der Kommunikationswelt und in der Umsetzung war, was heute allein die Reisekosten und der CO2-Verbrauch von hin und her fliegen nach China, das ist unvergleichbar einfach.
Aber auch was jetzt Projektarbeit an sich angeht, Sie hatten es gerade noch mal kurz angedeutet mit BIM, auch da wird natürlich Digitalisierung, künstliche Intelligenz in Ihrem Bereich enormen Einzug gehalten haben, oder?
Fang mal an, also wir haben den Potsdamer Platz, als ich eingestiegen bin, in den 90er Jahren mit CAD gezeichnet. Da haben die Hälfte der Architekten noch von Hand gezeichnet. Moneo zum Beispiel hat Bleistiftzeichnungen gemacht. Wir haben zusammen mit unserem Partner Daimler die ganze 3D-digitale Welt damals auf MicroStation entwickelt und haben dort schon die ersten Kollisionsprüfungen gemacht. Und wenn man heute das Schlagwort BIM benutzt, dann muss man immer noch überlegen, weil wir ja sehr viele die Projekte parallel führen, also in der Entwurfsplanung schon die Ausschreibungen rausschicken, schon fast anfangen zu bauen mit den ersten Fundamenten. Wie tief will ich ein BIM-Modell umsetzen und welchen Nutzen hat es für den Kunden am Ende des Tages? Was nutzen Sie als Endkunde von dem Modell für Ihr FM? Was brauchen Sie wirklich, um schnell zu bauen? Und wir sind getrieben, sehr schnell zu bauen, da ja der Kunde sein Start of Production so nah wie möglich an den Wettbewerb legen will. Und das machen wir jetzt seit 20, 25 Jahren. Das weitere BIM, um Mittelabflüsse zu machen, Terminierungen zu machen, ist weniger für uns von Nutzen und für die Baustelle von Nutzen, sondern ist dann ein Thema, was wir für bestimmte Kunden zum Beispiel in der öffentlichen Hand haben, wo dann auch die Laufzeiten viel länger sind und sich vielleicht auch verdoppeln.
Also große Veränderungen in Ihrer Branche, bei Ihnen selbst durch diese Themen. Nun haben Sie aber auch gerade schon einmal mit dem Potsdamer Platz angefangen, aber weiteren Projekten, die Sie geplant haben, die ja nicht allzu klein waren, uns einen gewissen Einblick gegeben. Was ist denn so Ihr nächstes Großprojekt, an dem Sie beteiligt sein werden?
Ja, vielleicht darf ich noch mal kurz zurückspringen. Sie hatten die Frage noch gestellt mit dem KI.
Mhm, ja.
Welchen Einfluss, und ich glaube, das ist eine sehr interessante Frage, welchen Einfluss hat KI auf das Leistungsbild oder das Profil des Architekten in der Zukunft? Das ist eine Thematik, die uns natürlich sehr beschäftigt. Das ist auf der einen Seite ein Threat. Wie weit kann KI die ersten Phasen eines Architekten ersetzen? Das ist bestimmt projektabhängig, aber es gibt genügend Masterplan-Softwares bereits, auch von Autodesk, wo praktisch die Welt um einen rum, wenn ich hier in Bergenau gerade sitze, sehr schnell digitalisiert ist, alle Gebäude drumherum, wir schnell was einsetzen können. Die nächsten Projekte sind sehr wahrscheinlich, dass sie aus Datenbanken, und das gibt es heute auch schon, mit Stichworten, Beschreibungen ihres Projektes eine Lösung bekommen. Und ich denke schon, dass hier ein Ersatz des Architektenberufes, aber auch anderer Ingenieure kommt, dass natürlich die Architekten es vielleicht dann doch oder die Gesamtplaner moderieren, diesen Prozess der KI plausibilisieren und einen anderen Mehrwert dem Kunden geben, nämlich, dass dieses dann auch gegen Normen und doch, man sieht es ja im KI auch immer, die Missverständnisse, die dann entstehen, aus der Welt schaffen. Aber es wird ein fester Bestandteil werden.
Und darauf muss man sich einstellen in Ihrer Branche insgesamt. Ohne wird es wahrscheinlich nicht mehr gehen, was ja auch gut ist, weil man durchaus Vorteile dadurch hat, zeitliche, aber auch inhaltliche. Aber man muss sich darauf einstellen. Wahrscheinlich auch bei nächsten Großprojekt, an dem Sie beteiligt sein werden, was vielleicht auch solche Veränderungen mit sich bringt. Welches Großprojekt ist das?
Also ich versuche immer so ein Realoptimist zu sein, was einem in Deutschland vielleicht, wenn man real sagt, etwas
manchmal abhanden kommt.
Etwas schwerfällt, aber man steht trotzdem fröhlich jeden Morgen auf. Ich meine Corona, und ich hole ein bisschen weiter gerade auf, um auf den Punkt zu kommen. Corona und auch der Krieg in der Ukraine, was in Israel und in Palästina passiert, was mit der Einbindung Iran passiert. Rohstoffpreise in Deutschland, politische Landschaft. Wir haben ja jetzt schon wieder Haushaltsdiskussionen im Sommer. Wahlen in USA. Attraktivität des deutschen Industriestandortes. Und wir machen 60% Industriebau. Und die anderen 40% Büro ist ja auch gerade nicht ein prickelndes Thema, was wir in Deutschland haben. Das heißt, unterm Strich, wir haben in dem letzten Dreivierteljahr einen Einbruch der Anfragen bekommen um bestimmt 40%.
Das ist enorm, ja.
Im Automobilbereich im Moment sehr stark auch wahrnehmbar. Das heißt, wir haben eine Desorientierung gerade in Deutschland als Industriestandort auch aus dem Ausland. Wie sicher sind unsere Industrie, also Energiepreise in Deutschland? Wie politisch sicher sind wir und stabil sind wir in Deutschland? Und ich glaube, das wird sich als erstes mit den Wahlen hoffentlich zu den Demokraten in den USA im November ändern oder einen neuen Meilenstein-Input geben. Wenn es Trump wird, wird es unberechenbar sein. Und das Zweite werden natürlich die Wahlen in Deutschland sein, nächstes Jahr im Herbst, die Sicherheit bringen. Das heißt, für unsere unternehmerische Einschätzung haben wir Deutschland nicht oder sehen wir Deutschland nicht in einem Aufschwung diesen Jahres oder in den ersten zwei Quartalen nächsten Jahres, sondern erst ab Herbst. Das heißt, zum Glück, wenn wir unsere fünf Standbeine nehmen, und da gehört One-Stop-Partner zum Planen bauen dazu, international dazu, Großprojekte und Planungsprojekte von A bis Z, das Thema Digitalisierung und Nachhaltigkeit, da gehört das internationale Projekt, wo wir sehr viel Erfahrung haben dazu. Und das hat uns, um auf den Punkt zu kommen, in die Emirate gebracht, Anfang diesen Jahres. Und hier beplanen wir gerade ein 3000 Hektar großes Areal in der Nähe von Dubai. Die Dubai Ranches, die aus Ranchland bestehen, aus einer Medical City, einer Sport City und Vertical Farming, also Tech Farming. Und dieses Projekt entwickeln wir seit Februar. Und hier sehen wir ein Potenzial, was uns sicher, hoffentlich sicher, wie auch immer man es sagen will, auch durch eine Flaute auf dem deutschen Markt tragen wird. Das Potenzial dort wird bestimmt in den emiratischen, saudischen Staaten dort unten die nächsten 10 Jahre gehen. The Line, auch wenn sie gekürzt ist, hier wird investiert, aber hier tummelt sich auch die ganze Welt gerade. Eher ein Thema für Sie, weil natürlich bei dem Bauvolumen der Dübel in der Wand verschwindet und nicht nur einer.
Unter anderem der, aber viele, viele andere Produkte von unserer Unternehmensgruppe Fischer auch gefordert und auch in dieser Region ganz klar. Das heißt, die Potenziale in der Golfregion, die bewerten Sie als ganz enorm.
Ja, also vor allem, wenn wir unser Netzwerk benutzen. Wir haben ja indirekt auch geschäftlich zusammen zu tun, weil doch in jedem Projekt von uns der Dübel in der Wand verschwindet, wie ich eben so sagte, wenn ich ihn als den Dübel als einen nehme. Ja, aber man darf sich dort, und aber sage ich immer ungern, hier tummelt sich die ganze Welt, vor allem Großbüros aus Amerika, Kanada mit 50.000, 60.000 Mitarbeitern. Und da können wir nur mit unserer Nische, und da zählen wir uns bestimmt dazu, so eine eigentümergeführte, deutsche, ja, innovative, up-to-date Leistung zu erbringen, die verbindlich ist, wo sie noch mit dem Eigentümer reden. Und die persönliche Verbindung ist dort auch ein sehr wichtiges Tool. Und in dieser Nische glauben wir schon, mit all der Expertise, die ich über Olympiade in Sochi gesammelt habe, in Masterplanung weltweit, also dort sehen wir uns schon sehr wettbewerbsfähig und haben uns auch schon einen kleinen Ruf erarbeitet, der bis bei His Highness angekommen ist.
Sie haben gerade viele Gemeinsamkeiten zwischen Ihrem Unternehmen und unserem Unternehmen aufgezeigt. Die gibt es ja auch in der Tat. Es gibt allerdings auch einen entscheidenden Unterschied. Wir als Unternehmensgruppe Fischer waren bislang nur auf der Welt im Einsatz. Sie waren auch schon im All im Einsatz, wie wir gehört haben. Zumindest mal gedanklich. Und zwar bei der Planung zweier Raumschiffe für den Blockbuster-Film Independence Day. Das müssen Sie uns jetzt mal erzählen, wie es dazu gekommen ist.
Ein Weitersprung von Abu Dhabi, ja. Wir haben Ende der 2008 eine Firma in Wien gegründet mit drei Partnern. Einer war Johannes Mücke und ist Johannes Mücke. Und der macht tatsächlich Art Direction für Videospiele und ist an den Roland Emmerich gekommen. Und war bei Independence 1, hat er ihm einen kleinen Sketch gemacht. Und bei Independence 2 wurde er Art Director mit in dem Film und hat in der amerikanischen Wüste, dort wurden die ganzen Mockups, die Raumschiffe für ihn designt. Und das ging jetzt so weit, dass er an seinem letzten Film sogar wieder ganz, ganz nicht in die Zukunft geflogen ist, sondern in die Vergangenheit, sondern er hat den Film, der in der Presse jetzt verrissen worden ist, diesen Gladiatorenfilm, About to Die, hat er die Art Direction gehabt und hat jetzt 2 Jahre in Rom gelebt. Und das war Johannes Mücke, unser Partner in unserem Unternehmen unten. Und mit ihm haben wir viel Narrative, hat auch an den Emiraten mitgearbeitet, nämlich in der Masterplanung, das Storytelling, wie kommt alles zusammen. und vom All wieder in die Vergangenheit vor Christi.
Und dann aber zwei Raumschiffe. Wie plant man so etwas, wenn man sozusagen sonst immer nur auf der Welt unterwegs ist und in Realität plant?
Man muss das Filmgeschäft kennen. Die ganzen Raumschiffe haben ja große Fensterscheiben zum Beispiel. Kein Mensch weiß warum. Das ist ja die größte Schwachstelle. Man würde ja heute eine Kamera haben, so wie bei den LKWs, die Rückspiegel heute, aber bloß nicht eine Fensterscheibe machen, wo jeder reinschießen kann. Das ist eine kleine Anekdote, das macht man, damit man die Schauspieler sieht, die mit ihrer Mimik und Gestik. Man muss sich tatsächlich in dem Geschäft, der Mücke hat auch eigene Filme schon gemacht, auskennen und man muss natürlich ein Designer sein. Und wenn man als Architekt und Konstrukteur kommt, sie müssen ja auch irgendwo funktionieren, sie müssen ja auch nachvollziehbar sein. Und dieses Zusammenspiel hat uns oder vor allem auch den Johannes Mücke in dieses Geschäft gebracht.
Sehr, sehr spannend. Also wenn man Ihnen so zuhört, dann denke ich, wie kriegen Sie das eigentlich alles in 24 Stunden an einem Tag hin? Und dabei bleibt es aber gar nicht ganz allein, denn Sie sind privat auch noch jagdlich aktiv und Sie sind auch noch Imker und bieten auf Ihrer Website eigens hergestellten Honig an. Und der hat dann auch noch natürlich so besondere Namen wie Büro oder Jagdhütte. Warum denn das?
Auch ein kleiner Ausflug, ich hatte eben gesprochen, wir haben ja so 5 Standbeine und das 5. ist jetzt noch dazugekommen seit 2-3 Jahren. Nicht als Megatrend, sondern ich denke als eine weltweite Notwendigkeit, das ist die Nachhaltigkeit oder das nachhaltige Vorgehen. Was ja nicht nur der CO2-Footprint ist, die Biodiversität ist vielleicht noch ein viel größeres Thema auf der Welt, wenn man sieht, wie sich die Menschheit im Gegensatz zur Diversität entwickelt hat in den letzten Jahrhundert. Und bin schon immer, ich wollte mal Förster werden. Das, also nicht Architekt, da hat's angefangen. Die Jagd ist mir irgendwo in die Wiege gelegt worden von meinem Vater, Großvater. Ich selber besitze Streuobstwiesen bei uns. Und vor 5 Jahren hat, ich weiß gar nicht mehr, woher es kam, aber in dem Thema auch mich zur Imkerei getrieben, was ich mit 2 Mitarbeitern hier betreibe. Wir haben mittlerweile über 20 Völker. Und die Standorte der Bienen, daher kommt die Jagdhütte, daher kommt das Büro, der Dorwall, die Fischhütte oder Fish and Honey, so heißt die Firma, weil ich auch noch eine kleine Fischzucht, aber nur für den Eigenverbrauch betreibe. Ich habe es aber auch noch nicht probiert, wie der Fisch mit Honig schmeckt.
Vielleicht eine besondere Kombination.
Genau, in dem Thema Nachhaltigkeit ist ein Thema, wo wir hier uns auch verschreiben in der Firma und Sie kennen es ja. Wir bieten es nicht nur dem Kunden an, wir wollen es auch vorleben. Und wir wollen auch dann auch was nicht nur mit der Planung, die wir machen, sondern auch mit dem direkten Thema zur Biodiversität beitragen. Und dieser Honig besser als ein Kugelschreiber dem Kunden mitzubringen. Und ich glaube, authentischer kann es nicht sein, wenn man dann seinen eigenen Honig mitbringen darf.
Das hört sich sehr, sehr spannend an. Also ich verspreche, wenn ich das nächste Mal in Gaggenau bin, komme ich bei Ihnen vorbei und gönne mir dann vielleicht mal ein Honigglas Büro bei Ihnen.
Sie können es sogar online bestellen, wenn Sie wollen.
Sehr gut.
Sie vorbeischauen natürlich und sie Ihnen auch zeigen.
Super, das hört sich gut an. Herr Kohlbecker, das waren tolle Einblicke in Ihre vielseitige und kreative Arbeitswelt. Vielen Dank, dass Sie uns einmal dorthin mitgenommen haben. Wir wünschen Ihnen auf jeden Fall weiter viel Erfolg für Ihre Projekte und für Ihr Unternehmen und danke für Ihre Zeit. Alles Gute für Sie.
Herr Putt, ich möchte mich bei Ihnen und Ihrem Team natürlich auch bedanken und freue mich auf den gemeinsamen Podcast und viele, viele gemeinsame Themen und Projekte in der Zukunft. Dankeschön.
Vielen Dank.